Ja, für die Gäste, wir sind mitten in der ersten Samuel-Reihe. Ihr platzt da quasi so mitten hinein, aber ihr seid selber schuld, müsst ihr halt öfter zu Besuch kommen, da würdet ihr mehr davon hören. Wir haben zuletzt gehört, wie David den großen Helden der Philister besiegt hat und selber zu einem Helden geworden ist, zu einem Glaubenshelden. Und das letzte Mal haben wir darüber nachgedacht, wie gehen wir mit Erfolg um. David in jungen Jahren sehr erfolgreich, sehr beliebt, man umjubelt ihn. Und wir haben festgestellt, David selbst blieb äußerst demütig. Er sagt das mehrmals, wer bin ich schon? Guck doch mal meine Herkunft an. Saul hingegen äußerst neidisch, er will ihn sogar töten. Jonathan dachte selbstlos und er macht das besonders in einer Geste kund. Er nimmt nämlich sein Obergewand und gibt das David und er übergibt auch seine Waffen an David. Und damit streift letztendlich Jonathan seine Königswürde ab, überreicht sie dem David und sagt ihm quasi, und weißt du, wenn du König sein wirst, ich werde dich niemals bekämpfen. Also sehr beeindruckend, absolut selbstlos, dieser Jonathan. Und heute wollen wir weiter über diese Freundschaft nachdenken zwischen David und Jonathan. Es wird heute um Kameradschaft gehen, um Hingabe und um bedingungslose Treue. Wir werden nämlich sehen, wie Jonathan David zur Flucht verhilft. Aber ich dachte, wir ziehen noch eine andere Person hinzu, über die haben wir noch nicht so gesprochen. Das ist nämlich Davids Ehefrau, die Michal. Letztes Mal haben wir sie außen vor gelassen, aber wir müssen sagen, auch sie setzt sich für David ein. Und doch gibt es zwischen Michal und Jonathan einen wesentlichen Unterschied. Ihr könnt schon mal 1. Samuel Kapitel 19 aufschlagen. Ich wollte aber am Anfang so ein paar grundsätzliche Bemerkungen machen, gerade zu Davids Zeit auf der Flucht. Vielleicht zuerst die grundsätzliche Frage: Sollte der Gläubige überhaupt fliehen? Nun, wenn wir auch das Neue Testament da betrachten, merken wir, die Bibel sagt sehr deutlich, wenn wir in Todesgefahr sind, dürfen wir fliehen. Da gibt es auch besondere Stellen, wo Jesus das sagt. Das heißt, wir müssen uns dem Feind nicht einfach hingeben. Ich habe zuletzt eine kleine Biografie gelesen über den Polykarp, vielleicht kennt ihr ihn. Es war ein direkter Schüler von dem Apostel Johannes. Der hat unter anderem an die Philipper einen Brief geschrieben und spricht dort über die ersten Märtyrer in der Christenheit. Und es ist sehr beeindruckend, was er dort erzählt. Er sagt, ohne einen Seufzer, ohne zu stöhnen, haben sie sich den schlimmsten Qualen hingegeben. Und doch erwähnt er dort einen Abtrünnigen, einen Quintus aus Phrygien, und erzählt Folgendes über ihn. Das war einer, der hat sich freiwillig dem Gericht übergeben und er hat auch andere ermutigt, das zu tun. Das heißt, er sagt, übergebt euch dem Gericht, ja, und geht ihn zum Verhör. Was ist mit ihm passiert? Unter dem Druck des Verhörs ist er eingeknickt. Das heißt, er hat abgeschworen, er hat geopfert. Und dann macht Polykarp folgende Bemerkung. Daher, Brüder, empfehlen wir solche, die sich den Leiden ergeben, nicht, sehend, dass die Evangelien dies auch nicht lehren. Er sagt, das haben wir nicht nötig. Da sollten wir uns nicht falsch einsetzen oder das falsch einschätzen. Wir auf uns allein gestellt knicken ein. Also es muss von Gott herkommen. Aber das ist auch wahr, nicht Flucht um jeden Preis. Wenn die Fluchtmöglichkeit nämlich darin besteht, dass wir Kompromisse machen sollten oder dass wir unseren Herrn sogar verleugnen, dürfen wir nicht fliehen. Da ist die Bibel auch sehr, sehr klar. Und für mich sind da besonders die Gläubigen aus der Offenbarung da eine große Herausforderung. Von denen heißt es nämlich, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das wird über die gesagt. Nicht um jeden Preis. Ja, für David ist das Leben im Exil eine sehr lange Zeit, aber auch eine sehr bedeutsame Zeit. 15 Jahre wird es jetzt noch dauern, bis er überhaupt König von Juda wird. Das ist wirklich lange. Und hier wird sein Glaube und sein Vertrauen im Exil besonders herausgefordert und erprobt. Und wenn wir die Geschichte so ein bisschen lesen, merken wir, da vertraut er noch so auf eigene Schliche. Er lügt auch schon mal, er täuscht etwas vor. Das heißt, er ist nicht immer geradlinig unterwegs. Ich denke, die Geschichte kennen wir sehr gut mit den Priestern von Nob. Da lügt er auch, gibt etwas vor und am Ende sehen wir ein Riesendesaster. Die vielen Priester sterben. Und da muss der David eben noch lernen, dem Herrn mehr zu vertrauen. Und ich glaube, auch in den Psalmen wird das dann immer deutlicher, wie er das dann tut. Die Zeit ist aber auch nochmal aus einem anderen Grund wichtig. Hier stellt sich nämlich die Frage, wer hält zu diesem vertriebenen David? Gerade in dieser Zeit der Flucht. Und ich dachte, es ist doch auch ähnlich wie bei uns. Wir haben da auch einen Sohn Davids. Und der Hebräerschreiber sagt das zum Beispiel an einer Stelle. Er sagt, und dieser Jesus, der Sohn Davids, hat außerhalb des Tores gelitten. Das heißt, im Judentum war er nicht anerkannt. Man wollte ihn nicht und hat ihn rausgeschmissen, brutalst ermordet. Und dann sagt der Hebräerschreiber, und jetzt ist es eure Aufgabe, geht zu ihm hinaus und seid bereit, auch diese Schmach zu tragen. Das ist unsere Herausforderung. Wir sollen uns zu dem stellen, den die Menschen nicht haben wollen. Ja, sprechen wir zuerst über die Michal. In Kapitel 18, Vers 20 lesen wir Folgendes. Aber Michal, die Tochter Sauls, hatte David lieb. Also ich bin mir ziemlich sicher, für sie wäre auch ein anderer, ganz besonderer Mann auserkoren gewesen. Aber es hat ja schon etwas, so einen richtigen Helden zu heiraten. Und in Kapitel 16 haben wir auch schon gelesen, es war nicht nur ein Held, er war auch gut aussehend. Also es hat wirklich gut getroffen, das hat schon was. Und jedenfalls hat sie sich in diesen David verliebt. Wir merken nur bei ihr, diese Liebe und diese eheliche Treue wird ganz schnell bei ihr erprobt. Und da wollen wir ein paar Verse lesen. Kapitel 19, Abvers 11. Da sandte Saul Boten zu Davids Haus, um ihn zu bewachen und am Morgen zu töten. Michal aber, seine Frau, berichtete es David und sprach, wenn du diese Nacht nicht deine Seele rettest, so wirst du morgen umgebracht. Und Michal ließ David durchs Fenster hinunter und er ging davon, floh und entkam. Und Michal nahm den Teraphim, das ist so eine Art Hausgötze, und legte ihn auf das Bett und legte ein Geflecht von Ziegenhaaren an sein Kopfende und deckte ihn mit Kleidern zu. Da sandte Saul Boten, um David zu holen. Sie aber sprach, er ist krank. Saul aber sandte die Boten nach, David zu sehen und sprach, bringt ihn samt dem Bett zu mir herauf, damit ich ihn töte. Als nun die Boten kamen, siehe, da lag der Teraphim im Bett und ein Geflecht von Ziegenhaaren an seinem Kopfende. Da sprach Saul zu Michal, warum hast du mich so betrogen und meinen Feind laufen lassen, dass er entkam? Michal sagte zu Saul, er sprach zu mir, lass mich gehen oder ich töte dich. David aber floh und entkam. Zusammenhalt im engsten Familienkreis und auch im Freundeskreis scheint für uns vielleicht auch in Krisenzeiten selbstverständlich. Aber wir müssen das wissen, David hat das ganz anders auch erlebt. Es waren seine eigenen Söhne gewesen, die sich gegen ihn aufgelehnt haben. Wir lesen später auch von seinem Heerführer Joab, der gegen ihn ist, ganz am Ende seines Lebens. Auch ein Priester namens Abiata. Das sind jetzt nur so ein paar Namen. Und wenn wir auch Jesus zuhören, merken wir, er spricht gerade von der letzten Zeit und er sagt, es wird eine Zeit des Verrats sein. Und er sagt, Verrat in der eigenen Familie wird es geben, zuhauf, unter Gläubigen. Man wird sich gegenseitig verraten. Also wir merken, es ist nicht immer selbstverständlich, dass man zusammenhält. Und das wollen wir jetzt erstmal der Michal gutschreiben. Sie warnt David nicht nur, sondern sie verhilft ihm auch tatkräftig zur Flucht. Und doch sehen wir eines bei ihr, die Liebe zu David hat so ihre Grenzen. Sie versucht ihm schon zu helfen, aber sie wird auch immer für sich einen sicheren Weg suchen. Hier bedient sie sich einer Lüge, da sage ich jetzt erstmal nicht so viel dazu. Das haben ja auch andere in ähnlichen Situationen gemacht, denken wir mal an die Hure Rahab, die aufgrund ihres Glaubens sogar gelobt wird. Aber sie macht etwas, was Jonathan später nicht machen wird. Sie rückt nämlich David ins schlechte Licht. Sie sagt Folgendes: Er sprach zu mir, lass mich gehen oder ich töte dich. Das wird Jonathan niemals sagen, so etwas. Er wird von David immer positiv sprechen. Und wir werden jetzt auch Folgendes sehen: Ab diesem Zeitpunkt wird nicht mehr positiv über Michal berichtet. Später lesen wir, dass David auf der Flucht ist. Er wird begleitet von einigen Frauen, die er da schon hatte. Aber eine Person ist nicht dabei. Und das ist die Michal. Was ist passiert? In Kapitel 25 lesen wir, Vers 44, Saul aber hatte Michal, seine Tochter, die Frau Davids, dem Palti, dem Sohn des Lais aus Galim gegeben. Und wir fragen uns, wie war das überhaupt möglich? Sie war ja in diesen David verliebt. Nun, ich glaube, es hat was mit dieser Aussage zu tun. Der David wollte mich töten. Und der Saul hat sich gesagt, naja, da finde ich aber auch einen besseren Mann für sie. Und sie war bereit, diesen Weg einzugehen. Das ist das Erste. Später ist es so, in besseren Zeiten holt sich David die wieder zurück. Aber dann wird sie noch mal in 2. Samuel Kapitel 6 erwähnt. David tanzt bei der Rückkehr der Bundeslade, ist überglücklich, das Volk feiert. Und da ist die Michal und ihr ist das so schrecklich peinlich, was er da macht. Und wisst ihr was? Sie ist die einzige Person, der es peinlich ist. Und Gott hat ein klares Wort für sie. Sie bekommt keine Kinder. Und da merken wir, wie wichtig das Gott ist, dass wir nicht nur im Geheimen, und jetzt sage ich das in übertragener Weise, zu dem Sohn Davids uns stellen, ja nicht nur dann, wenn wir gut wegkommen, so wie bei der Michal, sondern es ist ihm ganz wichtig, dass wir uns auch in den Zeiten zu dem Sohn Davids stellen, wenn es auch wirklich gefährlich wird. Vorbildlich waren da lange Zeit zum Beispiel die Hebräerchristen gewesen. Von denen heißt es, erinnert euch aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurdet, viel Kampf erduldet habt, der mit Leiden verbunden war, da ihr teils selbst Schmähungen und Bedrängnissen öffentlich preisgegeben wart und jetzt teils mit denen Gemeinschaft hattet, die so behandelt wurden. Und dann spricht der Schreiber von sich selbst, denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen. Die haben sich zu den Gläubigen gestellt und haben gesagt, ich gehöre zu denen. Und ich gehöre auch zu diesem Mann da in den Ketten. Und das hält Gott sehr, sehr hoch. Wenn wir es nicht nur im Geheimen tun, sondern uns öffentlich zu solchen Personen stellen. Und dazu möchte ich uns einfach ermutigen. Vielleicht noch eine kleine Randbemerkung. Wir fragen uns da schon, woher taucht dieser Hausgötze auf? Sollte uns nicht verwundern, wenn wir die Bibel mal lesen, in so manch guten Familien gibt es solche Götzen zu Hause. Da gibt es eine Rahel, die stiehlt sogar ein von ihrem Vater. Später lesen wir davon, ihre Söhne oder von Jakob, die Söhne, haben auch solche Götzen zu Hause. Und dann gibt es eine besondere Situation, da sagt Gott zu dem Jakob, Jakob zieht zurück nach Bethel, wo wir diese besondere Begegnung hatten. Ihr wisst das, mit der Himmelsleiter. Und David macht sich Gedanken darüber. Dieser Ort bedeutet ihm sehr viel. Und dann spricht er etwas an. Und er spricht zu seiner Familie und sagt, tut die fremden Götter von euch weg, die in eurer Mitte sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider. Jakob wusste, was Sache war. Er wusste genau, was die da zu Hause machten. Aber vielleicht brauchte er gerade einmal diesen erhabenen Moment, wo er den Mut fand und sagt, und jetzt werde ich die Sache mal angehen. Jetzt reicht es. Und wir lesen später auch, die Söhne tun all die Götzen weg. Es hat sich gelohnt. Das möchte ich uns besonders als Männer mitgeben, als Ehemänner und Väter. Ich glaube, dass es besonders unsere Aufgabe ist, darauf zu achten. Zuallererst in unserem eigenen Leben. Die Götzen müssen weg. Aber wir müssen auch genauer hinschauen. Hat vielleicht die Ehefrau solche Götzen? Haben die Kinder solche Götzen? Und da müssen wir unsere Häuser manchmal räumen davon. Das ist unsere besondere Aufgabe. Ja, vielleicht wirst du ja auch sagen, war nicht gerade dieser Götze das Hilfsmittel für David, um ihn zur Flucht zu verhelfen? Und da möchte ich uns das nochmal mitgeben. Nein, so ist das nicht. Wisst ihr, Gott ist nicht auf unsere krummen Wege angewiesen. Er braucht das nicht. Er benutzt zwar jetzt hier Michaels Gedanken, aber wisst ihr, Michael hätte auch irgendwas anderes präparieren können. Es musste kein Hausgötze sein. Und darin ist Michael uns kein Vorbild. Und wir werden das gerade ab Kapitel 21 sehen, wo David auch immer wieder versucht, krumme Wege zu gehen. Und wisst ihr was? Immer endet das in großen Nöten. Am Anfang scheint uns das manchmal einfacher zu sein, diese krummen Wege zu gehen. Aber am Ende sehen wir immer Nöte. Ja, schauen wir uns den Jonathan an, Kapitel 20. Ein langes Kapitel, ich werde das hier auch nicht groß vorlesen. Vielleicht nur zusammenfassend. In dem ganzen Kapitel geht es immer wieder um die Frage, hat Saul ernsthaft vor, diesen David zu töten? Oder gibt es vielleicht doch eine Möglichkeit, dass er da bleiben kann? Wir beobachten Jonathan und er kann das eigentlich gar nicht glauben. Und er sagt zu dem David auch, ich kann es nicht fassen, was du da erzählst. Mein Vater soll dich töten wollen? Und dann wollen sie den Vater mal testen. Da gibt es dieses Neumondfest, das findet regelmäßig statt. Und normalerweise ist David immer dabei am Tisch und feiert mit. Doch diesmal planen sie, oder er sagt das so, es gibt diesmal ein Familienfest in Bethlehem. Und da muss ich diesmal hin. Die Ausleger streiten sich da so ein bisschen, gab es dieses Familienfest oder nicht. Ich kann es auch nicht wirklich am Ende feststellen, ob es so war oder nicht. Aber jedenfalls nehmen sie sich vor, am dritten Tag wird sich David auf einem Feld aufhalten und Jonathan soll zu diesem Feld kommen mit einem Bogen und er soll mehrere Pfeile abschießen. Und es ist ausgemacht, wenn die Pfeile sehr weit fliegen, dann ist das das Zeichen, David, sieh zu, dass du wegkommst. Wenn die Pfeile irgendwo in der Nähe landen, heißt es, David, du kannst zurückkommen. Es ist doch nicht so schlimm. Das Neumondfest ist da. Saul guckt sich um und er findet den David nicht. Und er macht sich Gedanken, sagt sich, ja, vielleicht ist er ja unrein geworden. Gut, warten wir mal noch einen Tag. Am nächsten Tag geht es weiter, David immer noch nicht da. Und dann sehen wir etwas bei Saul wieder. Wir müssen es einfach so sagen, der rastet völlig aus. Er beschimpft den Jonathan wüst und dann wirft er sogar einen Speer nach ihm. Und dann geht Jonathan aufs Feld und ruft seinem Knecht nach. Liegt nicht der Pfeil jenseits von dir? Schnell beeile dich, steh nicht still. Und das ist das Zeichen für David, sieh zu, dass du wegkommst. Ich wollte Kapitel 20, Vers 4 lesen. Da sehen wir nämlich Jonathans freundschaftliche Hingabe. Er drückt das folgendermaßen aus. Jonathan aber sprach zu David, ich will für dich tun, was dein Herz begehrt. Wisst ihr, das ist die Liebe eines echten Freundes. Er wusste ja hier noch nicht, ob es der Vater wirklich so böse meint oder nicht. Aber er sagt zu ihm Folgendes, David, es ist mir egal. Ich werde jeden Herzenswunsch bei dir ablesen und das ist mir das Allerwichtigste. Was möchtest du? Und ich glaube, es gibt auch unter uns Christen zwei Formen der Hingabe. Zum einen können wir uns die Frage stellen, was gebietet mir Christus zu tun? Das ist eine gute Frage. Aber wir können es auch anders oder die Frage auch anders stellen. Worüber würde sich Christus freuen? Wisst ihr, beides ist wichtig. Aber ich hoffe, dass wir dahin immer mehr hinkommen. Dass uns das viel wichtiger wird zu fragen, Herr, was ist dein Herzenswunsch? Worüber würdest du dich freuen? Was soll ich tun? Wisst ihr, das ist eine Frage, die ein Freund sich stellt, der den Herzenswunsch ablesen möchte. David wird später ähnliche Freunde haben. Es gibt diese Geschichte, da kommt er in Richtung Bethlehem und da gibt es einen Brunnen, den kennt er aus seiner Kindheit oder aus seiner Jugend. Und da gibt es wunderbares Wasser, das kennt er. Und da äußert er diesen Wunsch und sagt, wie gerne hätte ich dieses Wasser, wie gerne würde ich davon trinken. Und er hat dort drei Gefährten, drei Krieger, die hören nur diesen Wunsch und die machen sich auf den Weg. David weiß nichts davon. Und man muss eines dazu sagen, zu dieser Zeit ist Bethlehem besetzt von den Philistern. Und die wagen es, dort hineinzukommen, zu diesem Brunnen zu gehen, Wasser zu holen und bringen es David. Und dann die Reaktion von David, er ist zutiefst beschämt, dass er solche Freunde hat, die so etwas für ihn wagen. Und er sagt, und ich wage jetzt eines nicht, nämlich davon zu trinken. Er gießt das einfach aus als ein Trankopfer für den Herrn. Wisst ihr, das sind echte Freunde. Sie haben den Wunsch in Davids Herzen gesehen und haben gesagt, und das wollen wir tun. Und ich hoffe auch, dass es bei uns immer mehr so sein möchte, gerade in Bezug auf Christus, dass wir ihm den Herzenswunsch ablesen. Aber auch bei den Geschwistern. Wisst ihr, worin drückt sich denn unsere Liebe zu Christus aus? In dem, was ich bei euch im Herzen ablese. Dass ich sage, und diesen Wunsch möchte ich erfüllen. Damit drücke ich auch meine Liebe zu Christus aus. Auffällig in diesen ganzen Kapiteln sind diese ständigen Bundesschlüsse zwischen David und Jonathan. Wir können in Kapitel 18 anfangen, da lesen wir von dem ersten Freundschaftsbund. In Kapitel 20, Vers 8 erinnert David den Jonathan nochmal daran, wir haben da einen Bund geschlossen. In Kapitel 20, Vers 16 wird ein neuer Bund geschlossen zwischen Jonathan und dem Haus Davids und da heißt es, bitte sei gnädig mein Haus gegenüber, wenn du König wirst. Und dann nochmal in Kapitel 20, Vers 42 wird nochmal an diesen Bund erinnert. Das ist extrem viel. Zweimal wird hier ein Bund geschlossen, zweimal daran erinnert. Und ich habe mir folgende Frage gestellt. Hat eine gute Freundschaft so etwas überhaupt nötig, dass man sich da irgendwelche Versprechen macht? Ist das nicht eher Skepsis? Und ich habe mir gedacht, nee, gerade eine gute Freundschaft ist bereit, sich zu verpflichten. Ich sage es jetzt einfach mal sehr platt, wir leben in einer Zeit der Gefühlsduselei. Wir reden zwar groß über Liebe, aber diesen Aspekt der bedingungslosen Treue wollen wir da immer schön raushalten. Wisst ihr, und so gehen wir auch in den Freundschaften oft miteinander um. Da hat er mir was Böses gesagt, dann schmeiße ich die Freundschaft weg. Da merke ich, die Freundschaft nützt mir nichts mehr, dann brauche ich sie auch nicht. Und im Besonderen sehen wir das natürlich auch in unseren Ehen. Wir reden dann auch so, die Liebe ist halt nicht mehr da. Ja, aber was ist mit dem Bund, den wir geschlossen haben, dieses Versprechen, dass wir bedingungslos treu sein werden bis zum Ende? Gehört das nicht zur Liebe dazu? Oh doch. Wisst ihr, und gerade wenn die Gefühle nicht mehr so weit heranreichen und die Zeiten erleben wir in unseren Freundschaften, auch in unseren Ehen, da ist das wichtig, dieser Bund. Wir brauchen nur ein bisschen weiter gucken, David wird König. Und wisst ihr, und da ist diese Treue sehr herausgefordert. Und da wird sie wichtig sein. Jonathan ist tot, Saul ist tot, aber Jonathan hat da noch einen Bruder, der heißt Ischboset. Und der führt Krieg mit David. Und zwei Jahre lang ist dieser Ischboset König im Norden, David im Süden in Juda. Und David besiegt ihn. Und dann kommt die große Herausforderung von David, was mache ich jetzt mit dem Rest? Denn einer ist mir schon gefährlich geworden. Und normalerweise war es früher so, da hat man alle beseitigt, die zu den früheren Königen gehörten. Aber wisst ihr, bei David ist es anders. Wir lesen davon, dass er sogar auf der Suche ist und er fragt, ist noch jemand übrig geblieben vom Haus Sauls, dass ich Gnade an ihm erweise um Jonathans Willen? Und ihr kennt sicherlich die Geschichte, da kommt ein gelähmter Mann zu ihm, ein Mephibosheth. Und er lädt ihn ein zu sich nach Hause, der darf sogar an diesem festlichen Tisch sitzen. Aber das ist jetzt die Begründung von David. Er sagt zu ihm: Fürchte dich nicht, denn ich will gewiss Gnade an dir erweisen, um deines Vaters Jonathans willen. Wisst ihr, was er ihm eigentlich sagt? Denk jetzt nicht, das hat so viel damit zu tun, dass ich besonders Mitleid mit dir habe. Ich bin ganz ehrlich, es hat mit einem Bund zu tun, den ich mit Jonathan geschlossen habe. Und ich denke jetzt daran. Wisst ihr, Gott selbst hält es wichtig, mit uns in einen Bund zu treten. Und für mich ist das sehr kostbar. Warum macht er das? Ich meine, ist Gott nicht treu? Wenn er etwas sagt, gilt das nicht? Wenn er Ja sagt, meint er doch Ja oder nicht? Warum macht er das? Wisst ihr, das hat etwas mit uns zu tun. Damit wir absolutes Vertrauen in diesen Gott haben. Darum geht es. Ich darf wissen, auch gerade wenn es jetzt nicht gut läuft, er schmeißt mich nicht einfach weg. Seine Verheißungen gelten immer noch. Und er wird sein Werk in mir vollführen. Daher dieser Bund. Aber ich wünsche es uns auch, dass wir selbst vielleicht noch mehr mit Treue antworten. Christus gegenüber, aber auch den Geschwistern gegenüber. Lass uns noch mal zu dieser heftigen Auseinandersetzung kommen zwischen Saul und Jonathan. Er hatte schon erzählt, er wird extrem zornig, beschimpft ihn übelst, wirft sogar einen Speer nach ihm. Aber wisst ihr, was mich beeindruckt hat? Der Jonathan hat so ein Empfinden im Herzen und das wird folgendermaßen beschrieben. Kapitel 20, Vers 34. Und Jonathan stand vom Tisch auf in glühendem Zorn. Können wir verstehen. Und aß an jenem zweiten Tag des Neumonds keine Speise. Und jetzt kommt's. Denn es tat ihm weh um Davids Willen, weil sein Vater ihn beschimpft hatte. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Da wirft euer Papa ein Speer in eure Richtung. Beschimpft euch. Und dein ganzer Schmerz gilt diesem David. Er hatte es richtig verstanden. Diese Wut, dieser Zorn gilt eigentlich nicht mir. Mein Vater hasst eigentlich nur diesen David. Und weil ich zu ihm gehöre, mich zu ihm stelle, deswegen passiert das gerade. Und das hilft auch mir, die Dinge vielleicht nicht zu persönlich zu nehmen. Ich meine, wir erleben ja auch viele Kränkungen als Christen. Und das müssen wir uns immer wieder bewusst machen. Die Kränkung kommt daher, weil ich zu Christus gehöre. Ich meine, die Ungläubigen, die sagen das häufig nicht unbedingt. Die machen auch manchmal solche Bemerkungen, dass sie sagen, ich habe kein Problem mit deinem Christus, aber die Christen, die stören. Die leben nicht das. Wisst ihr was? Das trifft es bei weitem nicht. Ich weiß, wir als Christen bekleckern uns nicht immer mit Ruhm, das stimmt. Aber das eigentliche Problem haben sie mit Christus. Das ist das eigentliche Problem. Sie wollen ihn nicht und deswegen werden auch die Christen so behandelt. Das ist die wirkliche Wahrheit. Jesus drückt das aber in den Seligpreisungen sogar positiv aus. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Und das ist entscheidend. Um meinetwillen geschieht das. Ich möchte noch eine Randbemerkung machen. Saul beschimpft seinen Sohn folgendermaßen: Du missratener, widerspenstiger Sohn. Oder wörtlicher: Sohn einer widerspenstigen Hure. Ich meine, wozu soll so etwas gut sein? Wisst ihr, es gibt Dinge, die ein Kind niemals vergisst. Und das hat der Jonathan sicherlich niemals vergessen, was der Vater da über ihn und seine Mutter gesagt hat. Das war übelst. Ich höre das immer wieder auch, dass Christen sagen, kann nicht an jedem Christen jede Sünde passieren? Ja, natürlich, theoretisch ja. Aber ich möchte das nochmal betonen, was ich schon häufiger gesagt habe. Ich hoffe, in unserem Leben gibt es Tabus. Dinge, die ich niemals tun würde und Dinge, die ich niemals sagen würde. Wisst ihr, wir streiten auch manchmal. Und wir haben unsere Auseinandersetzung, auch als Gläubige, auch in unseren Ehen. Aber trotzdem bin ich zutiefst überzeugt, unsere Auseinandersetzungen sehen doch ein bisschen anders aus, hoffentlich. Hoffentlich schmeißen wir uns da nicht die übelsten Sachen an den Kopf. Das geben wir ja auch in den Ehekursen am Anfang weiter. Egal was passiert, egal wie heftig die Auseinandersetzung ist, du sagst niemals, ich werde mich scheiden lassen. Das darfst du nicht sagen. Niemals, ein Tabu. Das darf man nicht sagen. Und ich hoffe auch, gewisse grobe Worte kommen niemals aus unserem Mund. Ich will es ganz offen sagen, das dürfen die Gäste jetzt auch mal hören. Ich glaube, in Hutum haben wir auch manchmal unsere Probleme damit. Wir sagen manchmal Dinge, die gehören in die Toilette, aber nicht in unserem Mund. Aber wir sagen sie manchmal. Und wir sollten uns dafür auch schämen. Denn unsere Kinder hören ganz genau zu. Die hören ganz genau, was wir da sagen. Und unsere Kinder haben es auch schon gesagt. Was redet hier man hier manchmal? Ich will es ganz offen sagen. Als wir hier hinkamen, haben unsere Kinder Folgendes gesagt. Sie sagten, Papa und Mama, in unserer Gemeinde früher waren die Leute frommer. Wir sagten, ja, warum das denn? Ja, die sagen hier manchmal so böse Worte, die sie von damals nicht kannten. Dann haben wir denen das erstmal erklärt, dass unsere frühere Gemeinde ganz andere Probleme hatte. Jede Gemeinde hat seine Probleme. Aber vielleicht sollten wir einfach mal darauf achten. Wie reden wir miteinander? Ich darf das jetzt sagen, weil ich einfach zu euch gehöre. Also, ja. Also lasst uns auf unser Reden achten. Unser Reden sollte heilig sein. Und wir müssen einfach gewisse Stoppschilder haben, wo wir sagen, da werde ich niemals drüber gehen. Der Abschied zwischen David und Jonathan ist wirklich rührend. Den Vers wollen wir auch nochmal lesen, Kapitel 20, Vers 41. Sobald nun der Bursche weg war, erhob sich David von der südlichen Seite her und fiel auf sein Angesicht und verneigte sich dreimal. Danach küssten sie einander und weinten zusammen. David aber am allermeisten. Oder hier wieder wörtlicher, bis David es laut tat. Das heißt, er hat geschluchzt. Warum? Weil den beiden jetzt plötzlich klar war, das könnte jetzt das letzte Mal gewesen sein. Vielleicht sehen wir uns nie wieder. Es war ein bisschen anders. Sie haben sich noch einmal gesehen und zwar im Exil. David auf der Flucht und wer kommt plötzlich zu Besuch und sucht ihn da in der Wüste auf? Jonathan. Jonathan macht sich auf den Weg. Und wisst ihr, was die dort machen? Ihr könnt es sicherlich erraten. Sie schließen wieder einen Freundschaftsbund. Den dritten, den sie schließen. Wisst ihr, und das ist echte Liebe, die sich bis zum Ende hingibt. Es gibt eine Botschaft, die hat mich besonders bewegt. Die hat Franz mal gehalten auf der Männerfreizeit. Und ich habe mir das sehr gut gemerkt, was er gesagt hat. Es ging da nämlich unter anderem um den Gedanken von Johannes 15, Vers 13, wo Jesus sagt, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Oder ähnlich in 1. Johannes 3, Vers 16, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Und da hat er uns folgende Frage gestellt. Für welchen Bruder würdest du dein Leben hingeben? Ganz ehrlich, für welchen Bruder würdest du das tun? Ich habe euch letztes Mal schon diese befremdliche Aussage von David zitiert. Nach Jonathans Tod macht er ja folgende Bemerkung. Es ist mir leid um dich, mein Bruder Jonathan. Du bist mir sehr lieb gewesen. Wunderbar war mir deine Liebe mehr als Frauenliebe. Warum sagt er das? Er sagt das nicht, weil das normal sein sollte. Ich glaube, die Frau sollte Vorrang haben. Wisst ihr, warum er das sagt? Weil das Fakt war in seinem Leben. Das war die Wahrheit. Seine eigentliche Frau, die Michal, hat ihn im Stich gelassen. In der Wüstenzeit, auf der Flucht, da war sie nicht da gewesen. Aber da war ein Freund gewesen. Obwohl er Königssohn ist, er hat es riskiert und ist zu David gekommen. An dem Ort, wo der Saul ihn töten wollte. Und das hat sich David sehr gut gemerkt. Und er wusste, das ist mir dieser Freund, der ist bereit, sein Leben für mich hinzugeben. Und ich glaube, dieser Geist sollte in uns allen stecken. Wir singen das ja, welch ein Freund ist unser Jesus, ein ganz besonderes Lied. Wisst ihr, und dieser Freund hat das ja wortwörtlich getan. Er hat sein Leben für uns hingegeben. Und er fordert auch jetzt dich und mich heraus und sagt, bist du nicht auch dazu bereit, dein Leben für den Bruder, für die Schwester, für deinen Freund hinzugeben? Und wisst ihr, und das wünsche ich mir, dass wir von Herzen sagen können, meine Treue ist uneingeschränkt, egal was kommt. Ich möchte abschließen. Lasst uns Jonathans uneingeschränkte Treue zum Vorbild nehmen. Und eine zweite Sache, eine Gemeinde lebt ganz stark von guten Freundschaften. Es ist sehr wichtig, Geschwister. Bruderschaft bedeutet auch Freundschaft. Das macht Bruderschaft aus. Und ich wünsche es uns, dass unsere Freundschaft dahin geht am Ende, dass wir sagen würden, ich bin bereit, für den Bruder, für die Schwester das Leben mir zu geben. Amen.